Es ist Dienstag, der 22. April. Mein Name ist Max Ropers, das ist der Fever Pitch Podcast. Und wir müssen in die zweite Liga schauen und uns die Frage stellen, vergeigt der HSV wieder mal den Aufstieg? Das besprechen wir mit Thomas Hörner.
Hi.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Wir gehen rein in die Crunch-Time der Bundesliga und der zweiten Liga und genau auf diese zweite Liga wollen wir schauen, müssen wir schauen, denn wir haben es hier letzte Woche schon besprochen mit Andi Ernst von der WAZ, damals noch mit dem Schalke-Fokus. Dieses Spiel ist für den HSV ja eigentlich ein Elfmeter, um endlich in Richtung Bundesliga vorzustoßen. Der Spielverlauf hat nochmal 3-4 Elfmeter hinzugefügt und trotzdem gab es nur einen Punkt. Und Thomas, du begleitest den HSV schon seit vielen Jahren, hast viele Nichtaufstiege mit begleitet. Ist irgendwas anders als in den letzten Jahren? Ich frage mich das natürlich selber oft, aber auch dich, der jetzt schon lange dabei ist und auch nah an der Mannschaft dann oft die letzten Jahre war, ist das einfach dasselbe oder kann man noch Nuancen finden, die dem HSV vielleicht ein bisschen zugutekommen?
Ja, das ist die ewige Frage. Ich tue mir da auch ein bisschen schwer. Also anders ist ja auf jeden Fall mal, dass man zu dem Zeitpunkt einer Saison ja doch einen eigentlich recht komfortablen Vorsprung hat. Normalerweise hatte man ja das immer ein bisschen vorher verspielt und musste jetzt eigentlich gucken, sich noch irgendwie auf einen Aufstiegsplatz zu schieben oder eben auf einen direkten Aufstiegsplatz zu schieben, was ja dann zumindest letzteres nie gelungen ist. So gesehen ist das schon eine andere Situation. Die Tendenzen, die zu sehen waren, gerade jetzt auf Schalke, eine Art Nervosität und irgendwie auch so eine Konfusität, das ist allerdings jetzt nicht so wirklich neu.
Das ist es nicht. Nochmal, um die Tabelle hervorzurufen, der HSV hat jetzt den Spitzenplatz verloren. Köln ist mit 54 Punkten Erster, der HSV mit 53 Punkten Zweiter, hat das aber deutlich bessere Torverhältnis als Köln. Und auch eigentlich als der Großteil der Konkurrenz. Magdeburg ist auf Rang 3 mittlerweile, 49 Punkte, 16 Tore, der HSV hat 27 Tore, besseres Torverhältnis. Also es sind ja eigentlich fast 5 Punkte. Aber wir haben jetzt auch beim HSV irgendwie gelernt, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Also du schaffst es nicht, um jetzt mal auf das Spiel auf Schalke zu kommen, du schaffst es nicht, wenn der Gegner sich in der zweiten Minute eine rote Karte holt, die berechtigt war, vom besten Spieler, Kenan Karaman, wurde hier letzte Woche von Andi Ernst als der Retter überhaupt beschrieben und fast auf eine Stufe mit Raoul und Huntela gestellt, so wichtig, wie sie für den Verein waren, weil er diesen Verein ja fast vor der dritten Liga bewahrt. Der kriegt die rote Karte. Es ist absolute Schockstarre und direkt spürst du aber, Schalke gibt Gas. Schalke hat die große Chance durch Silla. Die muss eigentlich schon das 1-0 sein. Dann kommt das 1-0 in der 15. Minute. Und dann kämpfst du dich ja sogar zurück. Du musst dann wieder, genau wie du sagst, oft kennen wir ja den HSV, der dann immer aufholen muss. Jetzt musst du sie wieder aufholen. Sie kämpfen, sie zeigen immer wieder Moral. Das betonen sie auch gerne, wie oft sie zurückkommen. Nicht so oft, wie sie zurückfallen. Das betonen sie nicht so gerne. Und dann machen sie das 2-1. Das machen sie hervorragend. Also wirklich 2-1 innerhalb von 3 Minuten waren es, glaube ich, ohne den Videobeweis, der noch ein bisschen gedauert hat. Perfekt rausgespielt, ist auch aufgegangen. Königsdörfer, der gespielt hat, in den Konter geschickt, bringt den Ball rein. Das ist alles aufgegangen. Du gehst in die Halbzeit, hast alles auf deiner Seite. Du hast getwittert, ja, dann doch im Stile einer Spitzenmannschaft.
Fragezeichen.
Ja, genau, Fragezeichen. Ja, genau. Wir haben uns aber auch dann wieder nicht, ja, anscheinend ja doch dieses Jahr Spitzenmannschaft, haben wir uns ja auch nicht verkneifen können. Mhm. Und dann gehst du in die zweite Halbzeit, spielst auch weiter, wechselst zweimal, Glatzel und ich glaube Karabetz kam, genau, also legst alles darauf an, das hier sicher runterzuspielen. Merlin Polzin wird nicht gesagt haben, wir halten jetzt hier das 2-1 auf Biegen und Brechen und wollen kein Tor mehr schießen, bloß keins mehr kriegen. Das wird er ihnen nicht gesagt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hat jetzt auch nirgends gestanden. Aber es braucht eine verursachte Unterbrechung durch geisteskranke Raketenabschüsse dort. Aber und ein, zwei unglückliche Ecken und sofort fällt diese Mannschaft wieder in sich zusammen. Und das scheint ja jetzt jeden mit aufzuschwappen. Auch ein Daniel Effatli zum Beispiel. ist das einfach dieses, wir sind der HSV, wir müssen aufsteigen, aber wir schaffen es nicht und wir sind schon 7-mal nicht aufgestiegen. Ist es das oder ist es dann doch noch komplizierter, wenn man jeden einzelnen Spieler, der jetzt ja auch nicht immer dabei war, einzeln analysiert?
Also was ich seit jeher an der Zusammensetzung dieser Mannschaft kritisiere, ist, dass sie einfach nachweislich nicht druckresistent gebaut ist und dass nichtsdestotrotz man wieder in die Saison gegangen ist mit denselben, ja, nennen wir sie Führungskräfte. Und ja, man hätte zumindest eine Entlastung dahingehend schaffen müssen. Denn das ist einfach gerade in der Saisonphase, Stefan Kunz hat es ja auch immer wieder gesagt, man möchte ja in den letzten 4-5 Spielen dort stehen, wo dann sozusagen nochmal eine kleine Meisterschaft ausgespielt wird. Da steht man, aber gerade in dieser Phase sind einfach nochmal andere Dinge wichtig, als jetzt irgendwie nur an der Taktiktafel zum Beispiel zu entnehmen ist. Es ist zum Beispiel auch so, dass sich das Trainerteam aus eingeweihten Kreisen, habe ich das gehört, sehr probiert hat, schlau zu machen jetzt auch, bei Leuten sich umgehört hat, die dahingehend Erfahrung haben, wie man sowas ins Ziel bringt.
Zurückgespielt auf der mentalen Ebene.
Auf generell, wie man das einfach in den letzten 5-6 Spielen anzugehen hat. Und da wurde klar zurückgespiegelt, es ist letztendlich gar nicht so wichtig, ob du jetzt im, keine Ahnung, 2-3 Aufbau oder im 4-5, 8-7-9 Aufbau irgendwie agierst. Es geht einfach darum, in einer komplizierten mentalen Phase klar zu sein und ja, auch druckresistent zu sein und vor allem auch keine komplizierten Dinge anstellen zu wollen. Und da muss ich mich fragen, als einer, der wirklich auch sehr, sehr überzeugt war von dem, was Merlin Polzin so in den vergangenen Wochen und Monaten eben gemacht hat und entwickelt hat. Einige Entscheidungen, Überlegungen, Ideen, die dann vor allem eben auf Schalke zu besichtigen waren, das ist einfach komplett konträr zu dem, was die sich offenbar angehört haben, was jetzt zu berücksichtigen ist und komplett auch entgegen ja diverser Stärken und Schwächen auch dieser Mannschaft, die du eben auch in dieser Saisonphase brauchst. Also
welche Maßnahmen fandest du denn nicht gut?
Ja, also zuallererst natürlich Davy Selke. Es gab ja dann viele, die gemeint haben, ja, vielleicht hat das ja zumindest doch insofern Sinn ergeben, Königsdörfer aufzustellen, weil man dann eben ein bisschen mehr die Tiefe belaufen kann und so weiter und so fort. Der Plan war ja dann offenkundig hinfällig nach 2 Minuten mit der roten Karte, wo dann Schalke einfach nochmal ja, sich mehr zurückgezogen hat, wie es eben dann immer so läuft. Nichtsdestotrotz konnte ich schon von Anfang an mit dem Gedanken nichts anfangen, weil Schalke jetzt auch nicht irgendwie die Mannschaft eigentlich ist in einem Spiel gegen HSV, die dann hochpresst und hinten die Räume offen hält und risikohaft spielt. Im Gegenteil, eigentlich entspricht das überhaupt nicht dem Naturell der Mannschaft. Deswegen, und dann in dieser Phase, in diesem Spiel, auf Schalke, bei dieser Atmosphäre, auf deinen besten Torschützen, auf den nachweislich mental stabilsten Spieler, auf einen Davy Selke zu verzichten, der einfach auch, ja, diese Ekligkeit dann einfach auch verkörpert und die Gegner beschäftigt und all brauchen wir eigentlich gar nicht irgendwie alles durchdeklinieren. Das ist einfach, ja, also es ist einfach eine Fehlentscheidung gewesen und die muss einfach jetzt in den letzten 4 Spielen insofern korrigiert werden, als dass der zuverlässigste Spieler zu spielen hat. Punkt aus Ende.
Das war wirklich schwierig, vor allen Dingen, weil er ja auch gegen Braunschweig immerhin 2 Tore gemacht hat. Also es war das schlechteste Spiel der Saison, jedenfalls mal unter Polzin. Und da hast du wenig Spieler gehabt, die ihren Beitrag geleistet haben. Du kannst davon gerade noch von einem Dompe sprechen und gerade noch von Davy Selke. Und das waren die am Ende wenigstens ihre Leistung gebracht haben. 2 Tore gemacht, da kannst du eigentlich nicht meckern. Wenn du hinten 4 kriegst, ist es halt nicht unbedingt dein Problem gewesen. So, der kommt gerade, wie du schon sagst, auf Schalke. Das schockt den nicht mehr. Der hat alles gesehen. Der hat Hertha-Abstiegskampf gehabt, der hat Bremen-Abstiegskampf gehabt, der hat Köln-Abstiegskampf gehabt. Aber wenn du ein Publikum in der zweiten Liga nicht anzünden willst, dann ist es eben das Schalker Publikum in einem Spiel, wo es für die um eigentlich nichts mehr geht, wo es dann auch gar nichts geht. Ja, und das kriegen sie halt nicht hin. was mich auch so ein bisschen daran erinnert, ich glaube nicht, dass du da schon in Hamburg warst, aber Hannes Wolf in der ersten Zweitligasaison, der hat eigentlich genau das gleiche gemacht wie Merlin Polzin. Der kam im Herbst, hat einfach gespielt, hat einfach spielen lassen, hat die besten Spieler aufgestellt. Lasogga damals im Sturm, Douglas Santos links hinten, das waren die wichtigsten Spieler. Es lief alles super und gegen Ende der Saison kamen dann so vielleicht auch durch Verletzungen, durch Sperren, so Anpassungen. Und am Ende hat Bakary Yatta als Mittelstürmer gespielt mit einer Fünferkette und du bist in den entscheidenden Spielen eingebrochen. Und das sehe ich gerade so ein bisschen wieder aufploppen. Vor allen Dingen denke ich mir dann auch, dann schaffst du die Wende zur zweiten Halbzeit und dann wechselst du trotzdem zweimal, wo man sich ja auch dann vielleicht denkt, okay, du hast jetzt einen Ferrari gebracht, nach 45 Minuten hast du ihn wieder runtergenommen. Was hat das jetzt gebracht? War das jetzt der schlechteste Spieler auf dem Feld? Silvan Hefti bringst du von Anfang an, sieht nicht gut aus, wieder mal, und dann wird er ausgewechselt, wo es dann doch wieder läuft, gegen einen wirklich schwachen Gegner. Und das sind Sachen, die ja vielleicht auch irgendwann eine Mannschaft verunsichern, die eh schon labil ist. Jonas Meffert ist eigentlich ja von immer der gleiche in dem Sinne. Die ersten 28 Spiele sieht er gut aus und in den letzten 6, da kommt er dann ein bisschen später. Dann zieht er dann mal zurück. Dann spielt er mal den Rückpass, den Querpass, dann spielt er mal den Fehlpass. Und da musst du ja eigentlich drumrum arbeiten. Aber das schien nicht so und hat dann auch dazu geführt, dass du dann wirklich dann wieder so ohne Not dich wieder so in die Schalke wieder aufleben lässt.
Ja, und Selke war ja nicht die einzige Personalie, du hast ja Hefti genannt. Da würde ich auch hinterfragen, warum man so eine Rolle für ihn vor dem Spiel definiert. Also der dann eben auch in Vers quasi Miro Muheim ersetzen soll, also als ins Zentrum rückender Außenverteidiger, der irgendwie sich am Spielaufbau beteiligen soll, entgegen seines Naturells. In der zweiten Hälfte dann eben auch Ludovic Reis, der dann wiederum auf eine von ihm ungeliebte Außenposition rücken muss, immer wieder. Nochmal, das Trainerteam hat sich Ratschläge eingeholt, hat sich umgehört und das ist wirklich auch lobend anzuerkennen, aber dann auf Schalke das exakte Gegenteil zu machen, in so einem entscheidenden Spiel, in so einer Phase, dass dann auch eben ein Glatzl eingewechselt wird und nicht Devi Selke, hat, finde ich, auch aus der, Merlin Polzin hat es ja dann irgendwie erklärt, fürs Kombinationsspiel und dergleichen wollte er da noch dahingehend irgendwie eine Prioritätensetzung auf dem Platz haben. Nichtsdestotrotz, in den letzten 5, 6 Spielen, das ist klar definiert, auch von seinem Vorgesetzten Stefan Kunz, geht es einfach darum, eine kleine Meisterschaft möglichst pragmatisch zu Ende zu spielen. So, und das wurde auf Schalke nicht gemacht und das ist tatsächlich auch nochmal so ein Unterschied zu Braunschweig, wo ich auch noch dabei war, wie übrigens viele unserer Kollegen auch, finde ich, da jetzt nicht irgendwie rote Alarmsignale überall aufleuchten zu lassen, sondern das einfach mal als einen sehr, sehr ärgerlichen und sehr, sehr folgenschweren oder noch nicht ganz so folgenschweren Ausrutscher dastehen zu lassen, aber dann auf Schalke sich so zu verkopfen, und die Mannschaft dahingehend irgendwie so aus ihrem Muster rauszunehmen, es muss jetzt einfach wieder besser gemacht werden. Punkt.
Es ist auch, und da würde ich vielleicht widersprechen, weil ich war jetzt gegen Braunschweig im Stadion und finde ich von der ersten Minute an oder von der dritten, vierten hast du gespürt, es ist nicht mehr dieser Drive da, der noch in Nürnberg da war. Es ist nicht mehr diese Gier nach dem dritten, vierten Tor, die du in Nürnberg gespielt hast. Es hat lange gedauert, bis das dritte Tor kam, damals in Überzahl, aber sie kam und sie haben sich Chance um Chance herausgespielt. Das kam jetzt nicht mehr und es kam der dritte und vierte Rückpass und es wirkt so, als wäre wirklich, und das ist dann nicht mehr mit Taktik zu erklären und vielleicht braucht es dann eben auch keine taktischen Maßnahmen, wenn man dagegen steuern will. Du musst dann vielleicht einfach leichter spielen und vielleicht deinen 1,97 Kopfballspieler Davy Selke einfach anspielen, vielleicht mal mit einem langen Ball, auch wenn das vielleicht nicht jeder Fan sehen will, obwohl man sich, glaube ich, beim HSV eher über Aufstiege freuen würde als als über Kombinationsspiel. auch wenn auf Twitter vielleicht da manche andere Meinungen sind. Aber das ist ja eigentlich das, worüber du gehen sollst. Und vielleicht dann einfach die Stärken ausspielen und vielleicht auch mal dieses Mindgame andersrum drehen und so sagen, okay, Schalke 04, wen wollen die denn nicht sehen? Wahrscheinlich Davy Selke, wenn der gerade in Topform ist. Er hat 19 Saisontore. Und das ist dann auch vielleicht die Frage, welcher 19 Saisontore-Stürmer würde denn in der ersten, zweiten italienischen oder englischen Liga nicht spielen? Da ist mal die Frage, wer macht das? Und da muss man dann sich, glaube ich, vielleicht mal zurückdrehen und sagen, ja, der HSV hat gute Stürmer, aber Ransford Königsdörfer ist nachweislich keiner, der dauerhaft diese Gefahr erzeugt. Das ist er nicht. Und Robert Glatzel hat eine sehr, sehr lange Verletzungspause gehabt und auch schon psychisch vielleicht den kleinen Knacks, dass er hier dreimal, jetzt das vierte Mal, dabei ist und es bisher nicht geschafft hat. Und in den entscheidenden Spielen auch nicht das Tor gemacht hat. Relegation, ein, zwei Spiele, Holstein Kiel letztes Jahr zum Beispiel. Das sind halt Spiele, die er eben nicht gewonnen hat. Und vielleicht ist es dann gut, und das hat ja eigentlich jeder auch gesagt, Davy Selke ist der Mann, der dieses Team anführt. Das sagt Merlin Polzin ja selber. Davy Selke und Tom Mickel. Und Tom Mickel ist halt kein der dritte Ersatztorhüter, der vielleicht jetzt nicht auf dem Feld die Entscheidung sorgen wird. Da frage ich mich, warum willst du das? Warum denkst du dann zu sehr nach? Und da komme ich dann zum allernächsten Punkt, wo ich dich fragen würde, ist Merlin Polzin vielleicht selber zu angeschlagen? Er ist HSV-Fan, er war jetzt 4 Jahre dabei. Ist er vielleicht dann selber doch in dieser Phase der vielleicht da, er kann ja trotzdem der Trainer bleiben, aber vielleicht mal auch sagen müssen, hey, was sagst du denn? Ich bin vielleicht ein bisschen befangen. Kannst du mir vielleicht da kurz ein bisschen aushelfen? Ist das, sollte man so nachdenken oder ist das zu sehr Positionsschwächen?
Ich glaube tatsächlich, dass das Trainerteam so arbeitet, beziehungsweise ist das auf jeden Fall auch so zu vernehmen. Also, dass die sich sehr, sehr viel austauschen, dass die sich auch sehr viel eben von außen einholen, wie gerade von mir dargestellt. Und nichtsdestotrotz halte ich es für unwahrscheinlich, dass irgendeiner der Einflüsterer gesagt hat, ja, übrigens auf Schalke, unbedingt Davy Selke, deinen besten Torschützen und Führungsspieler draußen lassen. Das mach mal. Und also das ist ja ein bisschen so ich will jetzt hier nicht so ein Klischee bemühen, aber so dieses angebliche Laptop-Trainer-Phänomen oder diese Tendenz und ein bisschen auch das, was Nagelsmann ja vielleicht dann auch im Viertelfinale gegen Spanien gemacht hat, so einfach in den entscheidenden Momenten doch nochmal eine Schraube, das Spiel zu kompliziert zu denken. Und letztendlich, das ist wirklich unheimlich interessant. Also es sagt ja keiner, dass es auf derlei taktische Variationen oder so nicht ankommt, aber ich habe wirklich noch nie gehört von irgendeinem Fußballtrainer, der genau das übrigens auch schon durchgemacht hat und durchgestanden hat, dass es darauf in dieser Saisonphase ankommt. Das tut es nicht.
Das ist wahnsinnig faszinierend und es ist ja immer noch sehr, sehr viel Vorsprung. Also ich habe jetzt nicht ausgerechnet, ob das schon mal verspielt wurde zu diesem Zeitpunkt, auch mit diesem Torverhältnis. Aber es ist halt immer auch der HSV und der HSV, das kann mir jeder erklären, auch viele, die ja nicht hier so in Hamburg leben, sondern eher von außen rausschauen, die gucken, ja, Köln und HSV, die werden aufsteigen, komm. Aber das ist nun mal eben nicht das, was dieser Verein denkt. Dieser Verein braucht diesen Aufstieg mehr als jeder andere, auch wenn es vielleicht gar nicht finanziell der Fall ist, aber einfach fürs Selbstbild. Und das ist jetzt wirklich fast vielleicht sogar kontraproduktiv, dass du nur noch gegen Mannschaften spielst, für die es um nichts mehr geht, außer Ulm wahrscheinlich, die dann gegebenenfalls noch um die Relegation spielen. Aber wir haben ja auch gerade gesehen, wie es gegen Braunschweig laufen kann. Das sind ja jetzt Mannschaften, die jetzt sich einfach hinstellen können und sagen, ey, diesem HSV, komm, wir haben hier sonst nichts. Dieser HSV, der ist angeknackst, das macht doch Spaß, die kann man ein bisschen provozieren. Die haben sich letzte Woche nach dem Spiel im Mannschaftskreis da angegangen. Die schaffen es nicht mal gegen 10 Schalker, hahaha. Also, da hat doch jeder, der auch selber mal Fußball gespielt hat und vielleicht wirklich mal so eine Saisonphase hatte, wo es selber um nichts mehr ging, da dachte man, wo stehen die? Wie viel müssen die gewinnen? So, und dann kommen ja die Sprüche. Und dann kommen die Sprüche auf dem Feld. Und das sind alles so kleine Faktoren, die, finde ich, gar nicht mal so krass thematisiert werden. Aber auf dem Feld ja Fakt sind. Jeder Fußballer wird dir bestätigen, dass es solche Gespräche, so eine kleinen Nicklichkeiten bei der Ecke oder beim Freistoß ja gibt. Und dafür braucht es ja eben genau diese Typen, und wir haben jetzt genug über Selke gesprochen, die sich da nicht scheißen. Und davon hat der HSV nachweislich nicht so viele. Und den, den du hast, den brauchst du dann einfach. Und jetzt Karlsruhe, dann Darmstadt, Ulm und Fürth, alles Mannschaften, die natürlich schlagbar sind. Aber das hat man auch die letzten 7 Jahre gedacht. Da hat man auch gesagt, ja, gegen Paderborn zu Hause, das werdet ihr auch schaffen. Oder zu Hause gegen Magdeburg, die sind 18. In Osnabrück, da werdet ihr wohl doch noch mindestens einen Punkt holen. Was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Und das scheint dieser Verein nicht zu lernen. Und ich finde fast, das bin ich jetzt bestimmt ein bisschen überdramatisierend, aber ich finde fast, dieses Spiel gegen Karlsruhe ist die letzte Chance, um sich diesem kompletten Negativstrudel zu entziehen. Weil du hast jetzt nochmal ein Heimspiel. Du hast die Fans auf deiner Seite. Auch wenn sie das Spiel gegen Braunschweig gesehen haben und natürlich am Fernseher und viele auch im Blog auf Schalke gesehen haben. Du hast sie auf deiner Seite. Aber wenn du jetzt wieder so defensiv im Kopf spielst und taktisch zu kompliziert, das nicht machst, was der Plan ist oder was das Ziel ist, dann kann das kippen. Und das hat der Verein schon zu oft gesehen.
Dieser Verein hat notorische Angst vor dem Gewinn, hat man manchmal den Eindruck.
Ja.
Das ist wirklich faszinierend, das zu beobachten. Und ja, es war auch ehrlich gesagt bei einigen unserer Kollegen ein bisschen faszinierend zu beobachten. Ich weiß noch irgendwie, dass da welche waren, die meinten vor 2 Wochen, das ist 100% durch. Die sind so klar, die sind so strukturiert, die wissen genau, was sie wollen. Das geht nicht schief, 100%. Und die sind nach dem Schalke-Spiel nahezu bei 0%, dass es klappt, angelangt. Das ist natürlich jetzt auch irgendwie eine besonders dramatische Sichtweise auf den Lauf der Dinge, aber ich sehe das ehrlich gesagt ähnlich wie du. Also Karlsruhe ist ein total einschneidendes Fußballspiel und da wird es total drauf ankommen, wie man auch die ersten 15, 30 Minuten reinkommt, was für eine Präsenz man da zeigt, wie man, was für ein Gefühl man dann auch auf die Tribünen vermittelt, weil es gab ja zum Beispiel dann eben auch in der Halbzeit Braunschweig, Pfiffe und dergleichen. Also das ist alles sehr, sehr volatil gerade und es braucht da einfach wieder diese Klarheit vom Trainerteam, dass sie eigentlich auch in den vergangenen Wochen und Monaten ausgezeichnet hat. Und ansonsten, das war ehrlich gesagt auch immer das, was ich diesen so sicheren Kollegen oder auch in anderen Gesprächen immer gesagt habe, diese Mannschaft darf nicht in die Verlegenheit kommen, nachdenken zu dürfen oder irgendwie sich unter Druck gesetzt zu fühlen. Man muss so komfortabel da irgendwie durchkommen, mit einem pragmatischen Ansatz, mit pragmatischen Ideen, ohne dass das Grübeln anfangen kann. Und wenn das Grübeln anfängt, und das ist mit Schalke mit Sicherheit jetzt einfach schon passiert, in Karlsruhe oder daheim gegen Karlsruhe kannst du das jetzt noch aufhalten. Da kannst du nochmal irgendwie einen Pflock reinrammen und das seriös zu Ende bringen. Aber wenn angenommen wirklich Worst Case, du verlierst dieses Spiel, dann bin ich vielleicht auch geneigt zu sagen, 0%. So wie man einfach diese Mannschaft und diesen Verein kennengelernt hat. Dieser Verein hat in diesen Situationen Angst vor dem Gewinn.
Das hat nicht nur der HSV, finde ich, aktuell. Also Köln hat jetzt gestern mal gewonnen, oder vorgestern, aber auch die anderen kommen ja nicht aus dem Quark. Ich habe Elversberg gegen Düsseldorf am Samstag gesehen, eben auch in der Erwartung, ja okay, was macht denn die Konkurrenz? Und beide hatten Angst vor dem Gewinn. Die beiden Tore sind in meiner Wahrnehmung Eigentore, weil der eine holzt den anderen im Strafraum unnötig um und der andere gibt im Strafraum den Ball unnötig her. Und dann steht es 1-1 und das ist das perfekte Ergebnis für den HSV gewesen. Und jetzt auch am kommenden Spieltag werden die Mannschaften Magdeburg, Düsseldorf, Paderborn und Elversberg alle schon gespielt haben am Sonntagnachmittag. Und dann steht der HSV entweder vor der Frage, also sind sie schon ran? Oder ist es jetzt wirklich, wenn du dann am Ende dich auf 7 Punkte plus Torverhältnis vielleicht sogar absetzen könntest, bist du dann an dem Punkt zu sagen, das ist jetzt hier wirklich der absolute Matchball. Und dann bist du wieder an der Frage, du denkst ja so oder so nach. Vielleicht wäre es für den HSV besser, wenn alle grundsätzlich immer alle zeitgleich spielen würden. Dann könnten sie sich darüber keine Gedanken machen. Aber das ist eben diese Frage. Und ich finde auch, dass man diesen Faktor mentale Vorerfahrung nicht unterschätzen darf, das gibt es auch nicht nur beim HSV, das gibt's. Schaut euch die Buffalo Bills in der NFL an, die haben 4-mal in Folge den Super Bowl verloren. Es gibt Alexander Zverev, Hamburger Tennisspieler, in den entscheidenden Spielen, da kannst du es eigentlich fast sofort sehen, wenn dass es nichts wird. Da gibt es so viele Beispiele, dass das in den entscheidenden Momenten auf eben viel mehr ankommt als auf die reine Fertigkeit. Und ich finde, um da jetzt nach einer halben Stunde auch nochmal auf die beiden anderen Nordclubs zu kommen, die du ja auch begleitest und jetzt am Wochenende auch live gesehen hast, ich finde, da kann der HSV, das will natürlich kein Fan hören, einiges von den Rivalen St. Pauli und Werder Bremen lernen, die jetzt kurz davor stehen, ihre Saisonziele zu erreichen. Bremen ist ja eigentlich schon dabei, aber vielleicht geht ja noch ein bisschen mehr. Ist denn, fangen wir mal mit Werder Bremen an, die jetzt wieder mal von der Europa League träumen und da ja vielleicht sogar ein kleiner mentaler Punkt ist, ist denn jetzt wirklich der Punkt da, wo man sagen kann, jetzt können sie wieder, jetzt sind sie wieder rangerückt, wo sie die letzten Male immer wieder verloren haben, wenn sie so nah dran waren an Platz 6, 7, sind wir jetzt da, dass Werder Bremen das jetzt schafft, in den letzten 4 Wochen wirklich bis zum Schluss um Europa mitzuspielen? Oder ist es dann doch wieder, ah ja, okay, jetzt haben wir was zu verlieren, jetzt sind wir dran, jetzt bräuchten wir nur noch 2 Siege, bis wir hier mal nach 15 Jahren wieder Europa spielen in Bremen. Sind wir an dem Punkt oder hat diese Mannschaft wirklich einen Reifungsprozess durchgemacht?
Den hat die Mannschaft definitiv durchgemacht, übrigens auch aufgrund der Klarheit seit 3,5 Jahren schon von Trainer Ole Werner, der das vorgibt. Ich würde auch insofern sagen, dass Werder eigentlich auch noch nie eine Mannschaft war, seit Ole Werner da am Werk ist, die irgendwas verspielt hat. Die haben eigentlich immer ihre Saisonziele erreicht. Sie haben halt in der vergangenen Saison fehlten 2 Tore beim Torverhältnis, um sich eben für die Conference League zu qualifizieren. Das war bitter, aber es war jetzt nicht so, als wären die da irgendwie in einem Grübelmodus gewesen, hätten das verspielt. Es hat sich einfach, die Konstellation hat sich aus der Saison heraus so ergeben und in der entscheidenden Phase war Werder immer total klar und bei sich. Also egal, ob es um den Aufstieg ging, egal, ob es dann eben auch vergangene Saison um größere Ambitionen ging. Das hat dann eben nicht ganz gereicht, aber wie gesagt, man hat entsprechend performt. Und das tut man jetzt wieder. Also eigentlich war das Ansinnen so ein bisschen aller Verantwortlichen, dass man so diese Fluktuation rausbringt. Jetzt hat man das nochmal irgendwie auf die Spitze getrieben. Also jetzt zuletzt 4 Spiele in Serie gewonnen, zwischenzeitlich glaube ich auch mal 4 verloren. Das wollte man eigentlich nicht mehr haben, aber unterm Strich ist der Tabelle sowas ja relativ egal. Unterm Strich kommt es halt darauf an, was du am Schluss an Zählbarem eingefahren hast. Und da sehe ich insofern eigentlich auch ganz gute Karten für Werder. Erstens mal, weil sie einfach total den Run haben aktuell, weil sie wirklich sehr, sehr klar agieren und ja auch solche Spiele wie jetzt am vergangenen Wochenende gewinnen, die jetzt nicht berauschend liefen, also gegen Bochum, nichtsdestotrotz irgendwie im Stile einer ambitionierten Mannschaft das Ding gezogen. Und ja, die letzten Gegner sind halt jetzt spielplanbedingt genau die Gegner, die man eben auch schon vor dem Winter hatte, ehe dann der Einbruch kam, wo man eben auch so einen Run hatte und dann eben auch schon über Europapokal gesprochen wurde, was jetzt tunlichst vermieden wird, vielleicht auch sehr klug. Also ich sehe da absolut die Möglichkeit. Nichtsdestotrotz muss man wissen, es gibt finanzstärkere Clubs, die da eben auch noch mitmischen, unter anderem auch Borussia Dortmund zum Beispiel. Leicht wird es trotzdem nicht. Du musst dann schon eben deine Spiele und deine Punkte holen.
Jetzt am Wochenende gegen St. Pauli, direktes Duell. Bremen, ja, ich finde schon, dass sie den Anspruch haben sollten und das haben sie ja auch irgendwo. Sie werden jetzt ja sich nicht hinstellen und sagen, wir gewinnen jetzt hier gar nichts mehr und am Wochenende dann immer sonntags und unter der Woche irgendwie nach Estland fahren, haben wir auch nicht so Lust drauf. Das kann ja nicht sein, das kann ja nicht der Anspruch sein. Und ich finde auch Bremen hat dann doch vielleicht schon so einen kleinen Grund, auch ein bisschen was wieder gut zu machen nach der Pokalniederlage in Bielefeld, wo man schon den leichtesten Weg nach Europa gerade dieses Jahr verspielt hat. Jetzt kann man es aber über die Liga wieder schaffen. Es gab echt schlechte Momente mit dem 0-5 in Freiburg davor. Also da hat man sich wieder rausgearbeitet. Und jetzt eben diesen Run, den sie damals auch in der zweiten Liga hatten, als sie aufgestiegen sind. Das sind eben jetzt Sachen, wo sie es wirklich hinkriegen können. Und jetzt haben sie eigentlich ja die ideale Ausgangslage zu Hause gegen St. Pauli. für die ist eigentlich, da, also da kann ich mir nun wirklich nicht mehr vorstellen, dass da noch was schief geht in Sachen Relegation. Das sind jetzt 8 Punkte, Torverhältnis, es sieht alles gut aus. Die anderen können ja keinen Punkt holen, um ihr Leben zu retten. Und jetzt in diesem Duell ist ja Bremen dann wieder Favorit. Aber wen siehst du denn auch, ich sag mal, in dieser Situation dann für dieses eine Spiel, für diese aktuelle Lage als den, als das Team, was hier als Sieger vom Platz gehen wird?
Ja, das ist wirklich ganz, ganz schwer zu sagen, weil die beide wirklich gut drauf sind und ja, jeweils so ein bisschen auch das Maximum in der laufenden Saison erreicht haben, finde ich, an Konstanz und auch an Wettkampfschärfe und eben auch an, ja, einfach an ihrem Spiel auch. Also gerade St. Pauli, muss man ja sagen, also da gab es auch den einen oder anderen Verantwortlichen sozusagen, der am Sonntag war es, Sonntagabend, genau, nach dem Leverkusen-Spiel da irgendwie rumstand und meinte, boah, also das ist so der beste Fußball, den wir hier vielleicht je gespielt haben, inklusive des dominanten Auftritts gegen Gladbach 2 Wochen zuvor. Alles, was Alexander Blessin macht, hat Hand und Fuß. Es ist wirklich klar, das ist so eine, wirklich, man hat manchmal den Eindruck, das ist so eine komplett einstudierte Choreografie, wie sich die Spieler über den Rasen bewegen. Das ist schon sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt einfach sagen würde, man möchte so für den Nordfußball das Maximum rausholen, dann hat vielleicht Werder diesen Sieg noch ein bisschen dringender nötig, weil sie einfach, ja, weil sie einfach diesen Sieg brauchen und St. Pauli, gerade auch, weil du ja auch schon erwähnt hast, dass die Konkurrenz jetzt nicht irgendwie ganz gefährlich und furchterregend in der
es
Liga
ist. Es ist ein Desaster, das kann man mal so ehrlich sagen.
Ja, die könnten sich vielleicht auch nochmal in Bremen einen Punktverlust erlauben und dem Nordfußball was Gutes tun, indem sie dann einfach die Woche drauf wieder gewinnen.
Also es wird richtig spannend, weil auch eben in dem Sinne Bremen wirklich jetzt auch danach noch leichtere Gegner hat. Also da geht es noch gegen, also Union Berlin ist schlagbar, auch wenn die einen guten Lauf haben gerade. Dann RB Leipzig, die sind auch schlagbar, wie man jetzt gerade gegen Kiel gesehen hat. Und dann geht es am allerletzten Spieltag nach Heidenheim, die vielleicht, ja, die werden wahrscheinlich noch um was spielen, aber die sind ja absolut paar Definitionen einfach schwach gerade mit, es sind 22 Punkte. Und St. Pauli, um da nochmal den Twist zu drehen, das ist wirklich beeindruckend, weil, und das sind jetzt für mich nicht die guten Spiele, die mich da beeindrucken, sondern das schwache Spiel letztes Jahr, letzte Woche in Kiel. Da waren sie wirklich schwach. Das war wirklich kein gutes Spiel. Ich war im Stadion, Alexander Blasin hat gesagt, das war mit die schwächste Saisonleistung. Nach einem Sieg bei einem direkten Konkurrenten, man kann doch sogar noch von Nordderby sprechen, im Aufstiegsduell gewonnen auswärts, und ein 6-Punkte-Spiel für sich entschieden, da trotzdem sich hinzustellen und sagen, das war das schlechteste Saisonspiel, das ist vielleicht sogar dann die psychologische Champions League, aber es war so. Und trotzdem haben sie es geschafft, in den letzten 15 Minuten das Spiel, wie beim Football, so ein bisschen Yard für Yard auf die Seite der Kieler zu bringen. Und vorher gab es keine Torchance. Und in der 80. gab es so eine Ecke. Dann gibt es nochmal einen Einwurf, der lang reinkommt. Dann gibt es noch eine Ecke. Dann kommt dann mal eine Torchance. Und zack, dann steht es 2-1. Und Kiel hat eben diese Qualität nicht, die auch ein bisschen sportlich schwächer sind, aber trotzdem diese Qualität eben nicht, bringen sie nicht aufs Feld. Du hast auch über Kiel geschrieben, wo es dann vielleicht ein bisschen am Ende fehlt. Und das bringt St. Pauli eben mit. Und St. Pauli ist defensiv erstklassig, also wirklich Champions League erstklassig. Das dürfte immer noch die drittbeste Defensive der Liga sein. Das ist nicht normal für einen Aufsteiger. Und wenn da im Sommer nur 2, 3 Transfers kommen, dann kann man wirklich, wenn man jetzt nochmal auf die Tabelle guckt, es sind 30 Punkte, Bremen hat 45, mit einem Jahr Erfahrung, mit ein paar Verstärkungen, mit einem besseren Saisonstart, da kannst du dann wirklich von einem gesicherten Mittelfeldplatz mal ausgehen, ohne dass es zu erwarten ist, ohne dass es die Maß, ohne die Forderung sein muss, kannst du davon ausgehen und so schnell kannst du in der Bundesliga gehen.
Einschränken muss man natürlich erwähnen, dass auch Spieler gehen könnten, also ob jetzt Eric Smeed nächstes Jahr noch bei St. Pauli spielt, spiele ich jetzt einfach mal so anheim, den musst du natürlich.
Haben sie aber auch im letzten Jahr erlitten. Marcel Hartl, Fabian Hürzler als Trainer, das sind natürlich, also welcher Aufsteiger hat denn die Klasse gehalten, nachdem der Trainer gegangen ist? Freiwillig.
Absolut, ja. Das ist alles richtig. Also ja, das ist auf jeden Fall ein Fundament. In Bremen ist auch ein Fundament und ja, etwas, wo man wirklich ja mit einem gewissen Plan einfach, es ist einfach so abgedroschen, nachhaltig etwas entwickelt, aber das hat man da einfach gemacht und wirklich auch mit einem Plan dahinter. Beim HSV, um jetzt hier wieder den Bogen zu schlagen, wurde oft vorgegeben, einen Plan zu besitzen. Er wurde offenkundig jetzt nicht irgendwie so ordnungsgemäß in die Praxis zumindest mal überführt. Also
wir wissen ja, was Mike Tyson zu Plänen sagt, ne?
Oder so, ja.
Jeder hat einen, bis man in die Fresse bekommt. Und das ist ja eben dann wirklich diesen Rückschlag dann auch auszumachen. So, und letztendlich kriegt ja eigentlich kein Verein häufiger in die Fresse als der HSV. Also, das, weil jedes Gegentor, jede Torchance, jede vergebene Chance ist ja eigentlich schon von der Erwartung her und von vielem ist es ja eigentlich schon ein Schlag. Aber die Sache ist ja, in den entscheidenden Momenten die besten Spieler, nachweislich die besten Spieler, auch dann eben so mental dahin zu bringen und sich vielleicht dann auch frei zu machen davon, was die Fans machen. Denn die Fans haben am Wochenende vielleicht mal was, also sie haben wirklich was sehr Dummes gemacht und da sollte man auch nicht drüber lachen. Also in dem Sinne nicht drüber lachen. Das ist aus meiner Sicht einer der krassesten Fanverstöße, wo man auch nicht mehr von Protest oder so sprechen kann, oder nur von Protest abgeliefert. Aber du hast bei den Spielern gesehen, in den Augen, nein, wir führen hier 2-1. Stellt mal vor, das Spiel wird abgebrochen. Oh Gott, nein, hört bitte auf. So, und das hat sich ja dann verselbstständigt dann in dem Spiel danach. Und man muss eben jetzt auch in den letzten Wochen davon ausgehen, dass diese Fans, die wirklich da sind und immer den Verein unterstützen, nicht immer auf das darauf achten, ihre Mannschaft so nach vorne zu bringen und sie zum Sieg zu führen. Das ist nicht so. Das ist leider bei der organisierten Fanszene, was man ja auch oft sagt, Liebe kennt keine Liga, was man ja auch positiv sehen kann. Liebe kennt halt wirklich keine Liga und diese Mannschaft, diese Fans werden trotzdem kommen, wenn man ihnen nicht irgendwann 100 Euro pro Ticket abknöpft, werden die immer noch kommen, auch in der dritten Liga, aber sie werden dieses Team nicht nach vorne peitschen in dem Sinne. So, und das muss vielleicht mal auch in die Köpfe rein. Die Fans sind auf unserer Seite, ja, aber die Fans werden uns hier nicht zum Sieg führen, das müssen wir schon selber machen.
Ja, also ich habe ja da auch eine sehr dezidierte Meinung, habe ich schon öfter kundgetan. Ich finde das tatsächlich
auch
destruktiv, wenn man irgendwie nach einem 1-4 oder so in der Relegation im entscheidenden Spiel sich dann nochmal Jubel und Applaus abholt, wie übrigens bei jedem Misserfolg, der in Erfolg umdefiniert wurde von Teilen der Fans und von großen Teilen des Stadions. Ich glaube nicht, dass es den HSV von der Stelle gebracht hat und dann wird immer mit diesem Totschlag Argument dagegen argumentiert, ja, soll man denn etwa irgendwie Leuchtfackeln aufs Spielfeld schießen oder irgendwie sich mit Reiterstaffeln anlegen oder irgendwie die Mannschaft auspfeifen?
Machen Sie ja jetzt auch bei Sieg.
Nötige Konsequenz, ja genau, und wenn man andere Wege findet, Raketen zu schießen, dann ist es wieder in Ordnung. Ja, also das ist auch irgendwie ein sehr grundlegendes leistungskulturelles Thema, das ja dieser Verein unabhängig davon, wie die Saison ausgeht, dringend angehen muss.
Auf die Fans kann man natürlich irgendwo setzen, aber eben nicht zählen. Und das hat sich am Samstag auf Schalke bewiesen. Denn das Spiel war, das war eigentlich durch. Vielleicht auch eher in den Köpfen der Spieler. Das hätte auch ohne das kommen können. Und das darf auch niemals die Ausrede sein. Es darf niemals die Ausrede sein. Und auch sonst hat der HSV ja gern mal ein, zwei Ausreden parat. Das ja. ist jetzt wirklich nicht die Zeit dafür. Denn die bringen ja nichts. Es bringt ja jetzt nichts, die Ausreden zu führen. Irgendwann liest man noch, hat man sogar gelesen, dass die rote Karte ja sogar ein Vorteil für Schalke war. Und dann denkt man sich, nee. Wie weit wollen wir denn noch denken? Wenn 90 Minuten ein Mann weniger zu haben, ein Vorteil sein soll. Und das ist eben der Punkt, dass wir jetzt, wo wir auch schon angesprochen haben, Karlsruhe,
Sonntag. Eine der dämlichsten Fußballweisheiten und überhaupt, ja, das war dann irgendwie doch doch kein Vorteil, irgendwie gegen 10 Mann zu spielen. Also wenn das ja immer ein Vorteil wäre, mit 10 Mann zu spielen, dann würde ja der ein oder andere Trainer auf die Idee kommen, einen Spieler in der 70. Minute oder in der 30. Minute vom Feld zu nehmen, weil es ja ein Vorteil ist. Also wirklich, das sind relativ dämliche Debatten und da merkt man auch schon, wie man sich so ein bisschen in so Scheindebatten verkämpft, die irgendwas erklären sollen und ein bisschen die Luft rausnehmen sollen. Du hast in Überzahl eine Riesenchance vertan und das ist Fakt. Und das wird das Trainerteam natürlich auch in dieser Woche hoffentlich klar ansprechen und klar analysieren und dementsprechend dann vielleicht auch am Sonntag in Überzahl oder Unterzahl, je nachdem, oder bei 11 gegen 11 besser machen.
Das ist es. Vielen Dank, Thomas, für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir werden drauf schauen am Sonntag gegen Karlsruhe. Es ist Crunch-Time. Zwei müssen aufsteigen, einer muss in die Relegation. So viel kann man dazu sagen. Wer am Ende will, kann, muss, das ist eben noch nicht fest. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen geht's hier weiter. Abonniert den Fever Pitch Podcast und wir hören uns kommende Woche wieder, wenn ich wieder am Mic bin. Vielen Dank.
Ciao.